In der letzten Lehrstunde haben wir begonnen, über das biblische Thema des Gewissens nachzudenken. Und dabei haben wir in der letzten Lehrstunde drei Fragen behandelt. Die erste Frage lautete: Was ist das Gewissen? Und ich habe folgende Definition angeboten, die ich hier nochmal einmal wiederhole. Das Gewissen ist eine angeborene Fähigkeit eines jeden Menschen zur moralischen Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Das Gewissen ist eine angeborene Fähigkeit eines jeden Menschen zur moralischen Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Die zweite Frage lautete: Was macht das Gewissen? Und wir haben anhand der Schrift festgestellt, dass das Gewissen von Gott gegeben ist, damit es bezeugt, überführt, zurechtweist, verteidigt und richtet. Und als drittes haben wir gefragt, wie zuverlässig ist das Gewissen? Und hier sind wir den verschiedenen Bezeichnungen nachgegangen, in denen die Bibel das Gewissen in negativer Weise beschreibt. Ein schwaches, ein beflecktes, ein böses, bis hin zu einem gebrandmarkten Gewissen. In all diesen Zuständen arbeitet das Gewissen nicht zuverlässig, bis dahin, dass es überhaupt nicht mehr seinen Aufgaben nachkommt. Heute wollen wir zwei weitere Fragen zum Gewissen biblisch erforschen. Und beide Fragen sind weniger theoretisch, sondern ziemlich praktisch und ich hoffe auch für uns alle hilfreich und anspornend. Also anknüpfend an die letzte Lehrstunde lautet daher die vierte Frage: Wie erhalte ich ein gutes Gewissen? Wie erhalte ich ein gutes Gewissen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Tatsächlich ruft uns das Wort Gottes nicht nur auf, ein beflecktes oder böses Gewissen zu vermeiden, sondern wir sollen bewusst und engagiert nach einem guten und reinen Gewissen streben. Hier heißt es in 1. Timotheus 1, Vers 19, da schreibt Paulus an Timotheus, er soll den guten Kampf kämpfen. Und dann heißt es Vers 19, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen haben. Also dieser gute Kampf, er besteht darin, den Glauben zu bewahren und ein gutes Gewissen. Also wie erhalte ich ein gutes Gewissen? Allein durch den Glauben an Jesus wird ein krankes, beflecktes, böses Gewissen erneuert und gereinigt. Das schlechte Gewissen, es verurteilt uns, es trennt uns von Gott. Die erste Kennzeichen, was wir sehen in der Schrift, ist, wie Adam und Eva sich verstecken vor Gott, sobald sie seine Stimme hören. Das Gewissen regt sich, es klagt sie an, sie merken, sie haben gesündigt und sie verstecken sich, sie verbergen sich vor Gott. Ein gutes Gewissen können wir nur erhalten, wenn die Sünde, von der unser Gewissen uns anklagt, bereinigt werden kann. Aber äußere Werke, fromme Rituale können das nicht tun. Die Menschen, wir versuchen irgendwie unser Gewissen zu betäuben. Und davon haben wir teilweise das letzte Mal gesprochen, dass es unempfindlich wird, dass es uns nicht mehr anklagt, aber das ist kein gutes Gewissen. Ein gutes Gewissen können wir nur bekommen, wenn die Sünde, um derer uns unser Gewissen anklagt, wenn sie bereinigt werden kann. Und in Hebräer 9 erklärt der Schreiber, dass die alttestamentlichen Opfer die Gewissen nicht reinigen konnten. Priester haben geopfert, all das, was Gott geboten hat, aber es konnte die Gewissen nicht wirklich reinigen, aber das Blut Christi reinigt das Gewissen. Hier heißt es in Hebräer 9, Vers 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Was ist also nötig, um ein reines Gewissen zu erhalten? Die Vergebung von Jesus. Dass wir wissen, sein Blut bedeckt unsere Schuld. Unsere Sünden sind fortgetragen durch das ein für allemal wirksame Opfer Jesu Christi am Kreuz, der tatsächlich wirksam und effektiv unsere Sünden fortgeschafft hat. Bei der Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2, da klagt Petrus die Zuhörer an: Ihr habt Jesus, den Christus, gekreuzigt. Und dann lesen wir, dass das Gewissen dieser Menschen sich regte. Und sie wurden völlig überführt. Sie wurden von sich selbst angeklagt. Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Wir wissen, im Alten Testament ist das Gewissen, wird das Gewissen oft beschrieben mit Herz oder Niere. Also wenn wir hier lesen, es drang ihnen in das Herz, dann ist es nicht nur eine emotionale Reaktion, sondern ihr Gewissen überführt sie davon, dass sie tatsächlich sündig sind. Dass sie schuldig sind vor Gott. Und sie sprechen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Und was sollen wir tun? Wie können wir Frieden finden? Wie werden wir diese Schuld los, von der jetzt unser Gewissen uns anklagt, nach dem, was wir gehört haben? Wie bekommen wir ein gutes Gewissen? Das ist das, worum es ihnen geht. Wie können wir Frieden finden mit Gott? Wie können wir wieder rein werden? Und Petrus weist darauf hin, wie sie Vergebung erhalten können. Tut Buße. Jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dann und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Tut Buße. Das heißt, kehr ab von all den Dingen, von denen du weißt, dass sie Sünde sind und dich von Gott trennen. Wenn du ein gutes Gewissen bekommen willst, tue Buße. Kenne deine Sünde, bekenne deine Sünde, lass ab davon, von all dem, von dem du weißt, es gefällt Gott nicht. Und lass dich taufen. Das heißt, glaube und bezeuge, dass Jesus für dich gestorben ist und du nun ein neues Leben hast. Werde dir seiner Liebe und seiner Gnade gewiss, dass er dein Stellvertreter gestorben ist und dass er in seiner Auferstehung auch dir ein neues Leben gibt. Darum schreibt Petrus auch in 1. Petrus 3, dass die Taufe eine Bitte um ein gutes Gewissen ist. Nämlich durch die Auferstehung Jesu Christi. So nennt er es. Die Bitte um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Das heißt, durch das vollbrachte Sühneopfer und die anerkannte Rechtfertigung können all unsere Sünden fortgewaschen werden. Wir haben ein neues Leben mit einem gereinigten, einem guten Gewissen. Weil wir wissen, unsere Sünden wurden abgetragen. Das, was uns von Gott trennt, das, was uns verunreinigt hat, das, was uns in diesen elenden und bösen Stand versetzt hat, all das ist bereinigt. Es steht nicht mehr zwischen Gott und uns. Und damit können wir ein gutes Gewissen bekommen. Nun, warum sollen wir ein gutes Gewissen bewahren? Wir müssen nicht nur einmal irgendwie bei der Bekehrung ein gutes Gewissen erhalten. Wir müssen es auch pflegen und bewahren, weil es für das tägliche Leben als Christ von großem Nutzen ist. Also in dieser Frage, wie bekomme ich ein gutes Gewissen, ist einmal dieser Empfang, aber auch, wie kann ich das bewahren? Ja, ein gutes Gewissen ist ein unschätzbarer Segen. Frieden im Gewissen ist nichts anderes als das Echo der vergebenen Gnade, schreibt William Gurnall. Frieden im Gewissen ist nichts anderes als das Echo der vergebenen Gnade. Ich werde daran erinnert, der Herr hat mir vergeben. All das steht nicht mehr zwischen uns. Und so kann ich mich immer wieder neu auf diese vergebene Gnade werfen. Ein gutes Gewissen hat einen direkten Einfluss auf unsere Gemeinschaft mit Gott. In 1. Johannes 3, Vers 20 und 21, da schreibt der Apostel: Wenn das Herz uns verurteilt, und denkt daran, das Herz ist ein alttestamentliches Bild für das Gewissen, wenn das Herz uns verurteilt, wenn unser Gewissen uns verurteilt, ist Gott größer als unser Herz und kennt alles. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Wir sehen also, ein gutes Gewissen, ein gereinigtes Gewissen, es schenkt uns Freimütigkeit, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Und wenn unser Herz uns verurteilt, ist Gott größer als unser Herz. Er zeigt uns das Evangelium auf, das uns tatsächlich wieder neu zu dieser Zuversicht führen kann, dass wir mit gutem Gewissen freimütig vor den Herrn treten können. In der Wiedergeburt reinigt und erneuert Gott unser Gewissen, damit es dem Zweck dient, dass wir vor ihm leben in einem guten und heiligen Wandel. Ein gutes Gewissen ist eines, das angemessen unterscheidet zwischen richtig und falsch, angemessen verteidigt, wenn etwas zu Unrecht als böse verklagt wird und entsprechend eine Person überführt, wenn etwas Schlechtes getan wurde, damit sie schnell zu Christus fliehen kann zur Vergebung. Also, dass ein gut funktionierendes Gewissen, es klagt auch einen Christen noch an, aber so, dass es schnell wieder zu Christus findet, damit durch sein Opfertod am Kreuz es bereinigt wird und es wieder ein reines Gewissen werden kann. Ein reines Gewissen, es hat dann keinen Grund mehr, beständig anzuklagen, uns von Christus zu trennen. In Hebräer 10, Vers 22 heißt es, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Wir finden hier durchaus eine Verknüpfung mit dieser rituellen Sprache. Aber worum es hier geht, ist, wir dürfen Gott nahen. Aufgrund des Opfers von Jesus Christus, wir dürfen zu ihm hinzutreten und wir sind gereinigt. Wir wurden besprengt. Wir müssten kein böses Gewissen mehr haben, sondern das Opfer von Jesus war völlig wirksam. Und tatsächlich können wir nur mit gutem Gewissen Gott recht dienen und auch ein gutes Zeugnis in dieser Welt geben. Der Puritaner Richard Sibbes, er nannte ein gutes Gewissen den besten Freund und erklärt, wir können nichts gut ausrichten ohne Freude und einem guten Gewissen, was die Grundlage der Freude ist. Also wenn wir überhaupt Freude haben wollen und Gott freudig dienen wollen, es geht nur mit einem guten Gewissen. Mit einem schlechten Gewissen, mit einem bösen Gewissen können wir höchstens sklavisch dienen, aber ein gereinigtes Gewissen, es befähigt uns, Gott in Liebe und Freude zu dienen. Durch den Glauben werden die Herzen und damit auch das Gewissen gereinigt, damit wir Gott wirklich dienen können und ihm nahen können, wie es ihm gefällt. Ein gutes Gewissen ist also eine wesentliche Grundlage für unsere geistliche Gemeinschaft mit Gott überhaupt. Ein anderer Puritaner, William Fenner, übrigens die Puritaner haben sehr, sehr viel über das Gewissen geschrieben. Es war ein ganz, ganz wesentliches Thema für sie. William Fenner, er schreibt sogar, ein ruhiges Gewissen ermöglicht es dem Menschen, die Süße von himmlischen und geistlichen Dingen zu schmecken. Es macht ihn das Wort Gottes wie für David süßer als Honig. Ein gutes Gewissen lässt uns die Süße des Gebets schmecken, des christlichen Sabbats und die Sakramente genießen. Was ist der Grund, warum so wenige die Süße in diesen Dingen schmecken? Sie haben nicht den Frieden eines guten Gewissens. Und er fährt fort und sagt, ein gutes und beruhigtes Gewissen lässt uns aber auch die Süße all der äußeren, also der zeitlichen Dinge genießen. Im Essen und Trinken, Schlafen und Gesellschaft mit Freunden. Nur der gesunde Mensch kann sich an Erholung, Spaziergängen, Treffen, Sport und so weiter erfreuen. Denen, die bettlägerig sind oder krank oder halbtot sind, dienen diese Dinge nicht zum Genuss. Ebenso, wenn das Gewissen im Frieden ist, dann ist die Seele in guter Gesundheit. Was er damit sagt, ist, selbst die Dinge, die äußeren, die natürlichen Dinge, die wir haben, Essen, Trinken, all diese Aktivitäten, mit gutem Gewissen können wir all das genießen, wir können Gott dafür Dank sagen, aber mit schlechtem Gewissen können wir nichts wirklich genießen, sondern wir haben überall Skrupel und denken, oh, vielleicht ist das nicht richtig. Also, darum ist es so wichtig, ein gutes Gewissen zu empfangen und zu bewahren. Und es gibt einige Mittel dafür. Wie bewahre ich denn ein gutes Gewissen? Was für Mittel gibt uns das Wort auf? Nun, ganz offensichtlich ist natürlich ein heiliger, gehorsamer Lebenswandel ein wichtiges Mittel. Vermeide das, was dein Gewissen befleckt. Paulus schreibt in 2. Korinther 10, Vers 2, sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Also sie geben Acht darauf, dass es nicht irgendwie, dass er nicht irgendwie so lebt, wie man sich eigentlich schämen muss. Das trennt uns von Gott, das beschmutzt unser Gewissen. Aber manchmal ist es nicht so ganz klar, ob das, was wir tun oder tun wollen, gut ist oder nicht, ob es unser Gewissen befleckt oder beflecken sollte oder nicht. Nun, es ist niemals ratsam, das Gewissen zu übertreten. Aber wir müssen unser Gewissen immer wieder durch das Wort Gottes kalibrieren. Wie man so ein Klavier stimmt muss oder eine Waage eichen muss, so kann auch unser Gewissen schwach, befleckt, ungenau werden. Die Gebote und Verheißungen der Schrift sollen uns gerade dahin führen, 1. Timotheus 1, Vers 5 heißt es, das Ziel der Weisung, also das Ziel des Wortes Gottes, aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Darum ist die beständige Predigt und die Belehrung aus dem Wort Gottes notwendig, um ein gutes Gewissen zu bewahren, um das Gewissen immer wieder neu auszurichten an dem einzigen Maßstab, der gültig ist, das Wort Gottes. Wir finden ein gutes Beispiel wieder mit Petrus, und zwar in Apostelgeschichte 10. Als er in einer Vision aufgefordert wird, lauter unreine Tiere zu schlachten und zu essen, kennt die Geschichte. Das war dem Volk Israel im Alten Bund verboten. Und darum meldet sich Petrus Gewissen. In Apostelgeschichte 10, ab Vers 14 heißt es, Petrus aber sprach, keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder erging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn, was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Und das Ganze wiederholt sich dreimal und daraufhin wird Petrus in das Haus von Cornelius, einem römischen Hauptmann, eingeladen. Und dort kommt er an und erklärt als erstes, ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Okay, also die erste Lektion, die er erkannt hat, ist, okay, er wurde belehrt, dass er mit gutem Gewissen doch zu diesem Heiden gehen kann, weil Gott ihn gelehrt hat, das nicht für unrein, für gemein zu halten, aufgrund dieser Vision. Und als Cornelius von dem berichtet, was Gott ihm durch einen Engel auftrug, dann predigt Petrus in großer Zuversicht, hier lesen wir in Vers 34, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Und er predigt das Evangelium und der Heilige Geist fällt auf die Zuhörer. Und so sehen wir, Gott arbeitete durch sein Wort an dem Gewissen von Petrus. Zuerst sagt er, nee, niemals werde ich das tun. Und dann wird er Schritt für Schritt durch das Wort Gottes überführt, nein, ich muss es jetzt hier anders verstehen. Richard Baxter erweist darauf hin, ein fehlerhaftes Gewissen muss nicht befolgt werden, sondern besser informiert werden. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir haben in der letzten Lehrstunde genannt, wie dass unser Gewissen nicht immer zuverlässig ist. Das heißt, wir müssen immer wieder neu unter das Wort Gottes treten, uns belehren lassen von dem Wort Gottes, damit unser Gewissen richtig funktioniert. Und wir müssen es informieren. Wir müssen es mit der biblischen Lehre füttern, damit es recht wirken kann. Petrus' Gewissen wurde durch das Wort Gottes unterwiesen. Das, was er bis dahin als Sünde verstand, war keine Sünde mehr. Aber hätte er einfach darauf bestanden, seinem Gewissen zu folgen, hätte er gegen das Wort Gottes gesündigt. Wenn er einfach sich geweigert hätte, zu Cornelius zu gehen, hätte er gegen das Wort Gottes gesündigt, obwohl er dachte, er würde seinem Gewissen folgen. Aber das Wort Gottes hat ihn unterwiesen. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Visionen und Engelserscheinungen heute nicht das Mittel sind, wie Gott unser Gewissen informiert und korrigiert, auch wenn manche das vielleicht gerne behaupten, sondern durch das geschriebene Wort Gottes. Ein gutes Gewissen bleibt immer unter dem Wort Gottes. Dein Gewissen hat keine Selbstreinigungsfunktion, wie so manche moderne Backöfen. Das Gewissen muss gereinigt werden durch das Wasserbad des Wortes. Wir müssen es mit dem Wort Gottes reinigen. Wir müssen es informieren. Die Bibel ist die Autorität und der Maßstab von Gut und Böse, an dem sich unser Gewissen immer wieder neu ausrichten muss. Und Petrus musste lernen, wie sich so manches verändert hat im Wechsel vom Alten zum Neuen Bund. Zusammen mit dem Wort ist die geistliche Gemeinschaft mit Gott natürlich nötig, um ein gutes und reines Gewissen zu bewahren. In Jesaja 66, Vers 2 heißt es: Aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Wo Menschen zusammenkommen, um auf das Wort zu hören. Bei all ihrem Mangel, bei all ihrer Schwachheit, bei all ihrem Elend. Da segnet Gott. Die Bibel besteht aus den Aussprüchen Gottes. Das ist keine Bedienungsanleitung, sondern hier spricht Gott mit uns und wir antworten im Gebet. Gottesdienst ist eine Funktion, wie unser Gewissen gereinigt und informiert und ausgerichtet werden kann. Durch den Heiligen Geist haben wir Zugang zu Gott. Wir bewahren ein gutes Gewissen nur durch Nähe zu Gott. Dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Dass wir lernen, sein Wort zu lesen als das, was er zu uns spricht. Und dass wir lernen, ihm zu antworten im Gebet und tatsächlich eine Beziehung haben mit Gott. In Römer 9, Vers 1 heißt es von Paulus: Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt, im Heiligen Geist. Das Gewissen, es bezeugt im Heiligen Geist, in der Verbindung, in der Beziehung mit Gott. Wir brauchen Beziehung mit Gott, nicht nur eine Kenntnis des Wortes Gottes, sondern Gemeinschaft mit Gott selbst, der durch sein Wort zu uns spricht, damit wir ein gutes Gewissen bewahren können. Denn das Gewissen, es alarmiert uns, wenn wir von Gott ferne treten, aber es wird dann beruhigt, wo wir Gott nahe sind. Es gehört zu den Kriterien für das Amt eines Diakons, dass sie das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Das heißt, man erkennt, dass sie das ausleben. Sie leben mit dem Herrn, indem sie gegen Sünde ankämpfen und der Heiligung nachjagen, weil sie Christus nahe sind. Sie bewahren den Glauben in einem reinen Gewissen. Aber auch die Gemeinschaft und der Dienst anderer Christen ist wichtig. Wir können uns gegenseitig anspornen, ermutigen, ermahnen, Rechenschaft geben. Paulus bekennt in Apostelgeschichte 24, Vers 16: Darum übe ich mich auch, alle Zeit ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott, also die Gemeinschaft mit Gott, und den Menschen. Also auch die Menschen helfen dazu, dass wir uns bemühen, ein gutes Gewissen zu bewahren. Und ihr kennt das. Dass manchmal ist das, was wir sehen können, uns irgendwie näher und spornt uns noch mehr an, wenn wir wissen, hier, mein Bruder, er gibt Acht auf mich. Er fragt mich, wie ist meine letzte Woche gelaufen? Wie läuft es mit dem Kampf gegen die Sünde? Und es spornt mich an, ein gutes Gewissen zu bewahren und nicht bekennen zu müssen, ach, ich bin gestern wieder so schwer gefallen. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Wir können einander aufhelfen. Gemeinde ist der Ort, wo wir geistig wachsen und auch lernen, das Gewissen recht zu gebrauchen. In Hebräer 5, Vers 14 heißt es, die feste Speise aber ist für Erwachsene, hier ist geistig gesprochen, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Eine Funktion von dem Gewissen. Es gibt also Leute, die sind geistig reif, weil sie gelernt haben und geübt darin sind, ihr Gewissen recht zu gebrauchen. Und hier im Hebräerbrief spricht es in den Kontext von einer Gemeinde, wo einige noch immer Milchspeise nötig haben. Aber er will solche Formen, die gelernt haben, auch gerade im gemeindlichen Kontext, in den Fragen von Gemeinden, das Gute vom Bösen zu unterscheiden, durch Gebrauch geübte Sinne. Und in Gemeinde müssen wir unsere Sinne gebrauchen, müssen wir unser Gewissen aktiv werden lassen. Im letzten Kapitel ruft der Hebräerbriefschreiber auf, in Kapitel 13, Vers 18, betet für uns, denn wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in allem einen guten Wandel zu führen begehren. Betet, dass wir uns nicht irren in unserem Gewissen. Betet dafür, dass unser gewissenhafter Wandel auch gute Frucht bringt. So können wir als Gemeinde füreinander beten, dass der Herr uns hilft, ein gutes Gewissen zu bewahren. Dass der Herr uns hilft, unser Gewissen in rechter Weise zu kalibrieren, zu informieren. Wir brauchen Gottes Wort, seine Gegenwart. Wir brauchen einander, um ein gutes Gewissen zu bewahren, zu korrigieren oder im Guten zu festigen. Und die fünfte Frage, inwiefern kann das Gewissen missbraucht werden? Das ist unsere letzte Frage, aber von großer praktischer Relevanz. Und auf vier Weisen möchte ich eingehen, wie das Gewissen missbraucht werden und großen Schaden verursachen kann. Zum einen die gedrängte Übertretung des Gewissens. In Korinth gab es einen Streit, in der Gemeinde in Korinth, wie das Essen von Götzenopferfleisch zu bewerten ist. Kennt diese Situation. Einige Christen wussten anhand der Belehrung aus dem Wort Gottes, dass es keine anderen Götter gibt und Gott alles geschaffen hat. Und deswegen konnten sie mit gutem Gewissen einfach das Fleisch essen, selbst wenn es irgendwie einem Götzen geweiht wurde. Man darf alles essen. Aber es gab einige in der Gemeinde, die sind gerade erst zum Glauben gekommen. Und sie waren gewohnt, in den Götzentempeln das Fleisch zu essen, mit dieser ganzen Huldigung der Götzen. Und nun hat Christus sie frei gemacht. Sie wissen, das waren falsche Götter. Und sie haben Freimut zu Gott durch den Glauben an Christus. Aber immer wenn sie das Fleisch auf dem Marktplatz sehen, dann denken sie an ihr altes Leben. Dann denken sie an den Götzendienst, an den sie einst Teil hatten. Und sie fürchten, wenn sie jetzt wieder dieses Fleisch essen, dann ist es vielleicht doch irgendwie wie eine Form von Götzendienst. Dass sie nicht mehr Christus, sondern diese falschen Götter huldigen. Dass sie diese falschen Götter anbeten oder verehren durch das Essen. Das war ihre Befürchtung. Und Paulus argumentiert zwar für die Freiheit, dieses Fleisch zu essen. Es gibt gar keine anderen Götter. Aber er gibt eine wichtige Warnung. 1. Korinther 8, Vers 9 bis 12. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen? Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Wir haben gelernt, wie das Wort Gottes ein schwaches Gewissen korrigieren kann. Aber es darf nicht einfach übergangen werden oder zu etwas gedrängt werden. Wenn ein Christ denkt, oh, ich fürchte, ich sündige gegen Gott, wenn ich das tue. So wie hier, diese Christen, gerade neu bekehrt. Und sie denken, wenn ich dieses Fleisch esse, dann, dann sündige ich gegen Christus. Dann betreibe ich die Sünde des Götzendienstes. Dann darf niemand einfach sagen, komm jetzt, du musst es essen. Er wird überredet oder bedrängt, es trotz seines schlechten Gewissens zu tun. Und Paulus sagt, dann sündigt der mit dem schwachen Gewissen gegen Gott, weil er denkt, dass es Sünde ist und er tut es trotzdem. Aber auch der, der ihn bedrängt, sündigt, nämlich gegen Christus, weil er den zur Sünde verführt, für den Christus gestorben ist. Also wenn wir etwas tun, von dem wir denken, dass es Sünde ist und sich das Gewissen regt und uns anklagt, selbst dann, wenn wir falsch informiert sind, dann dürfen wir das Gewissen nicht einfach übertreten, sonst sündigen wir. Ja, selbst wenn ich denke, ich klaue etwas und hinterher merke ich, oh, das gehört eigentlich mir, aber die Intention, es zu klauen, war Sünde. Und deswegen, wir dürfen unser Gewissen nicht einfach übertreten, nicht einfach bedrängen lassen, da wo wir denken, hier, das ist Sünde gegen Gott. Und in diesem Zusammenhang heißt es in Römer 14, Vers 23, alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Also alles das, was ich nicht mit gutem Gewissen tun kann, im Glauben, dass es Gott gefällt, das ist Sünde. Alles das, wovon ich denke, dass es Sünde ist und ich tue es, da sündige ich. Wir sind schuldig, etwas getan zu haben, von dem wir denken, dass es falsch und sündig ist. Und so handeln wir gegen das Gewissen auf den Druck anderer. Also dränge niemanden, etwas zu tun, was er für Sünde hält, aber belehre ihn, wenn nötig, mit dem Wort Gottes, damit ein schwaches Gewissen stark und gesund wird. Das ist das, was Paulus hier macht. Er erklärt erst einmal, ja, auf der Sachebene sehe ich das auch so. Und die Neubekehrten, diese schwachen Christen, die gerade aus dem Götzendienst herausgekommen sind, sie sollen weiter unterwiesen werden. Aber sie sollen nicht früher zum Essen von Götzenopferfleisch gedrängt werden, als dass sie es wirklich selber erkennen und mit gutem Gewissen tun können und wissen, es ist kein Götzendienst, wenn ich das tue. Eine zweite Gefahr ist die falsche Bindung des Gewissens. Wenn der Maßstab für Gut und Böse nicht mehr das Wort Gottes allein ist, sondern Aussagen oder Gebote von Menschen, dann wird das Gewissen in falscher Weise gebunden. Nur Gott darf erklären, was Sünde ist. Und wir finden diese falsche Bindung des Gewissens häufig, wenn wir nicht zwischen einem biblischen Prinzip und einer möglichen Anwendung unterscheiden. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel heißt es in 1. Petrus 3, Vers 3, euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Die Lehre, die Petrus hier gibt, ist, dass wir Gott nicht durch äußeren Schmuck gefallen oder beeindrucken können. Wie es die heidnischen Priesterinnen taten. Die hatten halt all diese prächtigen Gewänder und dieses große Auftreten. Und damit meinten sie, sie könnten irgendeinen Götzen besonders gefallen. Aber Petrus macht aufmerksam, der innere Mensch muss geschmückt werden. Nun kamen vielleicht einige Frauen zum Gottesdienst mit besonders üppigen äußeren Schmuck, weil sie dachten, so können wir Gott verehren. Auf diese Weise können wir Gott gefallen. Aber Petrus gibt die Anwendung, Gott achtet nicht auf eure aufwendigen Frisuren, auf euren schicken Schmuck und eure Kleider, sondern auf euer Herz. Schmückt das! Wenn jetzt ein Prediger sagt, Haare flechten ist Sünde, könnte man doch drauf kommen, oder? Haare flechten ist Sünde? Oder Goldschmuck ist Sünde? Du trägst einen goldenen Ring. Hast du nicht gelesen? Das ist Sünde. Ich bin mal nicht so jemandem begegnet. Sondern das, was verboten ist, ist nicht das Flechten der Haare, sondern die Haltung, nur auf das Äußere zu achten und nicht die Seele geistlich zu schmücken. Und wenn ich jetzt hier etwas herausnehme und sage, das Flechten der Haare ist Sünde, dann ist es eine falsche Bindung des Gewissens. Oder wir lesen in Epheser 6, Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das Prinzip ist klar. Als Eltern sollen wir unsere Kinder erziehen, gemäß den Geboten und den Verheißungen Gottes. Nämlich in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Nicht zu streng, dass wir sie nicht zum Zorn reizen, aber auch nicht zu lasch, dass sie keine Zucht lernen. Wenn jetzt aber ein Prediger sagt, ihr Eltern sündigt, wenn ihr nicht jeden Tag für mindestens 30 Minuten euren Kindern aus der Bibel vorlest, dann ist das eine falsche Bindung des Gewissens. Denn die Sünde ist nicht die Anwendung, die dieser Prediger hier gibt. Es mag vielleicht eine mögliche Anwendung sein, aber es ist nicht die einzig mögliche Anwendung und daher nicht der Maßstab für richtig und falsch, für gut und böse. Wir müssen unterscheiden zwischen dem, was die Bibel sagt und das Prinzip und einer möglichen Anwendung oder Auslegung. Die mag falsch sein, einfach weil man die Bibelstelle falsch versteht. Sie mag aber auch einfach nur unvollkommen sein oder nur sehr eine Möglichkeit. Aber da, wo ich meine Anwendung erhebe als das Prinzip der Schrift, da binde ich andere Gewissen. Aber die Bibel allein darf allein der Maßstab sein, unser Gewissen zu binden. Wenn wir unsere Auslegung oder unsere Anwendung einer Bibelstelle als einzig richtige und mögliche erklären und alle, die das Prinzip anders auslegen oder verstehen, die sündigen, dann ist das eine gefährliche Bindung des Gewissens. Und es findet viel zu häufig statt. Und hier gäbe es noch hunderte Beispiele. Darf ein Christ Alkohol trinken? Darf ein Christ tanzen? Darf ein Christ Fußball spielen? Darf ein Christ einen Internetblog betreiben? Und so weiter. Nun, die Bibel lehrt Prinzipien, die da hineinsprechen. Sie warnt vor Trunkenheit. Sie warnt vor weltlicher Gesinnung. Sie warnt vor Götzendienst. Sie warnt vor Prahlerei und stolzem Gerede. Ja, darin liegt die Sünde. Nicht in jeder möglichen Anwendung. In jedem Bereich, wo diese Sünden möglich sind oder auftreten können. Für manche mögen diese Themen zur Sünde führen, aber nicht immer. Und es macht diese Sachen selbst nicht zur Sünde, weil sie einige zur Sünde bewegen. Wir müssen zwischen dem klaren Prinzip oder dem Gebot Gottes und unserer Anwendung oder Auslegung unterscheiden. Wenn wir das gleichsetzen, binden wir in falscher Weise die Gewissen unserer Geschwister. Wir können auch die Gewissen durch zusätzliche Glaubenslehren binden, die unnötig beflecken und verletzen. Die Reformatoren, sie kämpften gegen die außerbiblischen Pflichten der römischen Kirche. Die verboten, zum Beispiel jetzt in unserer Zeit, wäre Fleischessen insgesamt verboten. Warum? Die römische Kirche hat einen Fasten ausgerufen. Und jeder, der in dieser Zeit vor Ostern oder vor Weihnachten Fleisch isst, der sündigt. Aber das sagt die Bibel nicht. Oder das Zölibat, der Priester. Ein Priester, der heiratet, der sündigt. Aber das sagt die Bibel nicht. Es sind außerbiblische Lehren, Gebote von Menschen. Hier wurde etwas zur Sünde erklärt, was die Bibel nicht als Sünde bezeichnet. Und die Gewissen wurden unnötig und fahrlässig beschwert. Eine falsche Bindung des Gewissens. Es ist immer dann eine Bindung, eine falsche Bindung des Gewissens, wenn jemand dazu gebracht wird, etwas für Sünde zu halten, was die Bibel nicht als Sünde beschreibt. Das kann situationsbedingt sein, in dieser Anwendung. Es kann aber auch insgesamt sein, dass einfach außerbiblische Lehren hinzugefügt werden. Und dann mussten die Reformatoren kämpfen gegen falsche Autoritäten neben der Schrift, ja, dem Papst oder irgendwelchen Konzilien, die gesagt haben, wir können bestimmen, was Sünde ist und was nicht. Und wir verdanken es unseren Vorvätern, die gesagt haben, nein, nein, sola scriptura. Allein die Schrift darf unsere Richtlinie sein für Glauben und Leben. Und deswegen ist auch allein die Schrift das, was unser Gewissen korrigieren darf. Unser Gewissen ist gebunden allein an die Heilige Schrift, dem Wort Gottes. Das christliche Gewissen ist frei, nur dem zu gehorchen, was Gott gebietet, und nur das als Sünde zu erkennen, was Gott als Sünde erklärt. Eine weitere Gefahr, der unrechte Verweis auf die Freiheit des Gewissens. Es geht nämlich auch in der anderen Richtung, dass man dieses Thema des Gewissens manipulativ gebrauchen kann, falsch missbrauchen kann. Stell dir vor, ein Vater sagt zu seiner Tochter, räum dein Zimmer auf. Und das Mädchen sagt, nein, das Zimmer aufräumen ist kein Gebot der Bibel, darum darfst du mir nicht befehlen, mein Zimmer aufzuräumen, du bist nicht Herr über mein Gewissen. Was würdet ihr antworten? Wenn ein Vater von seinem Kind verlangt, das Zimmer aufzuräumen, dann hat das nichts mit dem Gewissen zu tun. Es ist keine Bindung des Gewissens, sondern eine Bindung zur Handlung. Eine Aufforderung zur Aktion ist nicht gleich die Bindung des Gewissens. Das Gewissen sollte dann ins Spiel kommen, insofern Gott gebietet, ihr Kinder gehorcht euren Eltern im Herrn. Wenn ein Kind ungehorsam ist, sollte sich das Gewissen melden und sagen, das Wort Gottes sagt, ich soll meinen Eltern gehorchen. Da spielt das Gewissen eine Rolle. Aber aufräumen ist an sich keine Gewissensfrage, denn hier geht es nicht um eine moralische Beurteilung, sondern um eine Pflicht zur Handlung. Das Kind darf über das Aufräumen denken, was es will, es gerne oder ungerne tun, es sinnvoll oder lästig finden, aber der Vater hat das Recht zu verlangen, räum dein Zimmer auf. Aber wenn der Vater sagt, Mädchen, wenn du nicht jeden Tag dein Zimmer aufräumst, wird Gott dich nicht annehmen und dich nicht segnen und dich nicht lieb haben. Dann kommen wir hier in eine andere Sphäre, in einen anderen Bereich. Dann ist es eine Bindung des Gewissens. Dann wird hier tatsächlich die Freiheit des Gewissens beeinträchtigt. Denn Gewissensfreiheit heißt nicht, keine Autorität darf mir etwas von mir verlangen, was nicht ausdrücklich in der Bibel zu finden ist. Sondern das Gewissen hat mit moralischer Beurteilung zu tun. Also was ist gut und böse, was ist Sünde? Es geht nicht um neutrale Handlungen, die jemand nicht mag. Es geht nicht einfach um irgendwelche Pflichten, die wir auszuführen haben. Sondern es geht darum, was für eine Auswirkung hat das auf meine Beziehung zu Gott. Das Gewissen, es geht darum, wie stehen wir vor Gott? Was ist böse und was ist gut? Was ist Sünde? Was trennt uns von Gott? Nicht selten wird die Freiheit des Gewissens ausgerufen, obwohl es nur um Meinungen, um persönliche Überzeugungen geht, die nicht auf das Wort Gottes oder die Anwendung dessen beruht. Freiheit des Gewissens ist nicht die gleiche wie christliche Freiheit. Die Freiheit des Gewissens bedeutet, dass niemand anderes als Gott und sein Wort bestimmen darf, was gut oder böse ist, was uns von Gott trennt und was uns ihm nahen lässt. Die christliche Freiheit bedeutet, dass ich in Bereichen, die nicht in sich selbst sündig sind, nach eigenem Ermessen urteilen darf, wie ich Gott am besten ehren kann. Aber die christliche Freiheit hat auch Grenzen, nämlich das Wort Gottes, das Gewissen des anderen und die Liebe. In 1. Korinther 10, Vers 23 heißt es, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Wenn wir uns berufen auf christliche Freiheit und auf die Freiheit des Gewissens, müssen wir einmal schauen, vertauschen wir hier etwas? Und auch schauen, also Freiheit des Gewissens ist nicht christliche Freiheit. Und auch die christliche Freiheit ist keine absolute Freiheit, sondern begrenzt durch das, was auch dem anderen dient. Wir sind als Christen niemals frei von Gottes Geboten oder frei, klare Pflichten der Bibel zu vernachlässigen, weil uns etwas nicht gefällt. Wenn ein Mann sagt, ich kann nicht mehr mit meiner Frau verheiratet sein, ich glaube, sie war die falsche Wahl. Ich habe ein schlechtes Gewissen, mit ihr verheiratet zu sein, und wir dürfen doch niemals unser Gewissen übertreten, also muss ich mich scheiden lassen. Dann ist eine klare Grenze, nein. Das Wort Gottes sagt, dass wir uns nicht scheiden lassen sollen. Es ist höchstens erlaubt, wenn die Ehe bereits gebrochen ist, Wir hatten da neulich eine gute Predigt zu. Aber wer auf die Freiheit des Gewissens pocht, nur wegen persönlichem Vorteil oder aus Bequemlichkeit, und weiß aber, dass damit tatsächlich das Gewissen anderer Geschwister belastet wird, die fürchten, sie übertreten das Gebot Gottes, oder da, wo ein klares Wort Gottes dagegen steht, dann ist es ein unrechter Verweis auf das Gewissen. Es geht nicht um Meinungen, es geht nicht um Wohlfühlen, es geht nicht um Ansichten oder was man für sinnvoll oder erfolgsversprechender hält. Wenn wir uns auf das Gewissen berufen, dann berufen wir uns auf diese geistliche Ebene, was trennt uns oder was hindert uns, Gott zu nahen. Was bringt uns in die Situation, dass wir gegen Gott sündigen? Christliche Freiheit ist der Bereich, wo die Bibel nicht klar sagt, das ist Sünde oder das ist keine Sünde. Und hier haben wir eine Freiheit zu schauen, was ehrt Gott jetzt hier in dieser Situation am meisten. Aber selbst das hat die Grenzen. Ich muss das Gewissen des anderen beachten und ich muss die Liebe beachten. Die Freiheit des Gewissens schützt dich davor, dass niemand dich zur Sünde zwingen darf oder was du für Sünde hältst. Und gleichzeitig darf sie nicht ausgenutzt werden, um andere zur Sünde zu oder die Übertretung des Gewissens zu drängen. Und eine letzte Form, die manipulative Rücksicht auf schwache Gewissen. Es gibt eine Art Diktatur des schwachen Gewissens. Ein schwaches oder überempfindliches Gewissen ist kein Zeichen von großer geistlicher Reife. Manche wollen es gerne so herausstellen. Wer ständig fürchtet, er könnte unbeabsichtigt gegen Gott sündigen und an vielen Dingen zweifelt, ob es Gott gefällt, der sollte angeleitet werden, sein Gewissen durch das Wort Gottes zu stärken, so dass er mit Freimut und Zuversicht leben kann und sich nicht fahrlässig in Gefahr begibt, aber auch nicht ständig ängstlich fürchten muss, weil er denkt, alles könnte ihn irgendwie von Gott trennen. Paulus warnt die Korinther davor, Christen mit einem überempfindlichen Gewissen zum Straucheln zu bringen. Nun, wir reife Christen haben die Verantwortung, auf Christen zu achten, die ein sehr empfindliches Gewissen haben. Hier in Korinth ging es offensichtlich um Neubekehrte, die gerade aus dem Heidentum herauskamen. 1. Korinther 8, Vers 12, wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Anstoß gibt, so will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß gebe. Ja, von geistlich reifen und gefestigten Christen erwartet Paulus, dass sie viel eher bereit sind und auch fähig sind, auf Freiheiten, auf Annehmlichkeiten zum Wohl des anderen zu verzichten. Aber hier besteht eine Gefahr der Manipulation. Was passiert, wenn das schwache Gewissen nur vorgetäuscht wird? Nach dem Motto, also wenn man immer Rücksicht auf ein schwaches Gewissen nehmen muss, dann sage ich, dass mein Gewissen verletzt würde, damit alle sich nach mir richten müssen. Wenn Paulus aber hier von Anstoß spricht, dann meint er hier nicht eine Sache, die jemandem nicht gefällt, sondern hier geht es um den Anstoß zur Sünde. Paulus sagt, dass der Bruder damit zur Sünde getrieben wird oder sogar verdirbt. Und das ist sehr wichtig. Es geht hier nicht einfach darum, dass jemand, der besonders empfindlich ist, jedes Mal, wenn er sich irgendwie nur ein bisschen auf den Schlips getreten fühlt, jedes Mal, wenn ihm irgendwas unangenehm ist, einfach sagen kann, nee, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren und alle müssen sich daran halten. Sondern es geht darum, wird hier jemand zur Sünde verführt, weil er ein schwaches Gewissen hat. Und dann ist es die Aufgabe der anderen, darauf Rücksicht zu nehmen. Mir sagte mal in einer Gemeinde eine ältere Frau, ihr gefällt nicht, wie ich mich kleide. Ich hatte damals so weite Hosen und sie verlangte, dass ich mich ordentlich anziehen soll, wenn ich in den Gottesdienst gehe. Es ist ihr ein Anstoß. Und ich fragte sie, und ich muss im Rückblick zugeben, in einer falschen Gesinnung des Stolzes, aber ich fragte sie, zu was für einer Sünde verleitet dich meine Kleidung? Und sie konnte mir keine Antwort geben. Die einzige Antwort ist, sie mochte es nicht, wie ich mich kleide. Es geht aber bei Gewissensfragen um Sünde, nicht um Ästhetik. Es geht um den moralischen Bereich, was ist gut und was ist böse, nicht um Kultur, nicht um Meinung oder Gefallen, was jemand passend findet oder was ihm gefällt. Jesus achtete nicht auf die Einwände der Pharisäer, die ihm auflauerten, als er am Sabbat heilte oder seine Jünger Getreide sammelten. Nun, sie dachten, es wäre Sünde. Aber sie hatten eigentlich kein schwaches Gewissen, sondern es ging nicht um ihr Gewissen, sondern sie suchten nur danach, andere zu richten. Und wir dürfen diese Haltung nicht ausleben, indem wir behaupten, etwas wird uns zum Anstoß oder verletzt unser Gewissen, damit alle anderen sich nach uns richten müssen. Und Freunde, das ist kein Spiel. Und ich hoffe, diese Lehrstunde hilft uns, das Thema gut und richtig einzuordnen. Und auch, wenn solche Tendenzen aufkommen, sie frühzeitig zu erkennen. Wichtig ist, dass das Themen des Gewissens uns weder dahin führen dürfen, andere zu verachten, noch andere zu verurteilen. Das Gewissen soll uns zur Freimut und zum Frieden in der Gemeinschaft mit Gott dienen. Und als Gemeinde können wir darin einander stärken und beistehen. Und zwar in Liebe und in Demut. Und dazu möge Gott uns helfen. Amen.